Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute mit auf die Reise in den 21. Bezirk auf den Nord-Wien-Platz. Dort ist der Fußballverein 1210 Wien beheimatet. Er ist ein Ausbildungsverein, der neben dem sportlichen Betrieb auch ein kulturelles Ankerzentrum in Wien-Floridsdorf ist. Der Verein will vieles anders machen und alle abholen. Von den Kids aus vermeintlichen Problembezirken bis hin zum bürgerlichen Publikum. Und das scheint zu funktionieren. Über ein besonderes Konzept will ich heute mit Vinzenz Jager reden. Herzlich willkommen, Vinzenz. Wie geht's dir?
Ja, servus. Mir geht's eigentlich schlecht, weil ich jetzt gerade beim Arzt gewesen bin und habe jetzt zum dritten meine Knie-OP. Und der hat mir gesagt, dass jetzt quasi Karriereende ist. Und das heißt, ich muss hier meine Gefühlslage, quasi die Trauer über das Karriereende, erstmal verarbeiten, aber das ist ja ein bisschen Ablenkung nicht schlecht.
Das will ich gern tun und will dich ganz zum Anfang zu einem aktuellen Thema befragen. Wir diskutieren in Deutschland mehr denn je, für was der Fußball eigentlich steht. Und das hat natürlich etwas mit dem, oder hatte etwas damit zu tun, mit dem Versuch der Investoren in den Fußball vorzudrängen. Und dort hat Thomas von unserer Kurve gesagt, der deutsche Fußball, egal wie kommerzialisiert er sein mag, gehört am Ende immer noch den Fans und nicht den wenigen Reichen, die noch reicher werden wollen. Das ist durch diesen Prozess relativ klar geworden. Diese Aussage erfolgte eben in dem Kontext, dass jetzt der Einstieg von Investoren seitens der DFL gestoppt wurde. Aber es zeigt eben auch, dass der Fußball immer in einem Spannungsfeld steht zwischen kommerziellen Interessen und dem Willen nach demokratischer Mitbestimmung. In diesem Kontext die Frage an dich, was ist denn Fußball für dich?
Fußball ist für mich Leidenschaft und Lebensinhalt. Ich komme vor allem aus dem Fußball und lebe quasi direkt im Fußball. Und mir geht es vor allen Dingen immer darum, wie kann man den Fußball also weiterentwickeln? Also was kann man da machen? Und ich komme vor allen Dingen halt aus so einer inhaltlichen Ecke. Also vielleicht jetzt gar nicht aus so einer Fan-Ecke, wo man vielleicht auch immer so eine philosophische oder so eine Metasicht auf den Fußball drauf hat. Sondern halt eher, ja, wie gesagt, aus einer inhaltlichen.
Du stammst aus Dresden. Fand dort auch deine Fußballsozialisation statt?
Ganz genau. Also ich habe mit 4 Jahren bei Dynamo Dresden angefangen und bin dann zur FV Dresden Nord nach 6 Jahren gewechselt, was beides bezeichne ich als meine Heimatvereine, aber mehr würde ich noch sagen bei FV Dresden Nord, die jetzt SC Borea Dresden sind. Genau, da bin ich quasi zu Hause.
Wie lange hast du bei Dresden Nord gespielt?
Na, eigentlich bis, also meine ganze Jugend. Also ich bin in die USA gegangen, also zum Schüleraustausch in der 10. Klasse. Also da habe ich logischerweise nicht in Dresden gespielt. Und dann bin ich zurückgekommen, bin nochmal 3 Jahre zur Schule gegangen, habe da auch bei Dresden Nord gespielt und bin dann zum freiwilligen sozialen Jahr nach Ungarn gegangen.
Und dann war in dem Moment deine Fußballerkarriere zumindest in Dresden beendet.
Genau.
Dann zwangsläufig die Frage, wie kam es dann zur Station Wien?
Zur Station Wien kam es wegen Studium. Weil ich habe ein Studium gesucht und ich habe leider ein sehr schlechtes Abitur gehabt und bin ein klassischer Bildungsflüchtling. Und ich wollte eigentlich am liebsten Filmwissenschaften studieren. Und da war der Numerus Clausus in Berlin bei 1,0. Und das gemischte Studium, also Theater, Film und Medienwissenschaften, war bei 1,3 in Mainz und Frankfurt. Und als ich, wie gesagt, in Ungarn war und eine ehemalige Theaterkollegin besucht habe, die im Max-Reinhardt-Seminar in Wien studiert hat, die hat mich dann in einem Nebensatz darauf hingewiesen, dass man Theater, Film- und Medienwissenschaften in Wien ganz normal studieren kann, ohne Numerus Clausus. Und dann dachte ich, okay, das ist die Lösung für mein Problem. Und da habe ich dann angefangen, also Theater, Film- und Medienwissenschaften zu studieren. Und viele wissen das nicht. Ich habe sogar einen Magister, also im 17. Semester habe ich mir einen Magister geholt. Genau. Und habe zumindest am Papier eine profunde Ausbildung.
Und während dieser Zeit hast du aber dann in Wien weiter Fußball gespielt, richtig?
Genau. Also ich habe, das war klar, dass ich gerne weiter Fußball spielen will, und habe mir neben dem Studium auch ein bisschen, quasi ein Einkommen verdient. Und mein damaliger Verein, das war PostSV, die haben dann halt relativ schnell gesehen, dass sie auch Trainerausbildung gehabt haben, und da war halt Trainermangel, und da haben sie mich gefragt, ob ich Trainer werden will, und da wollte ich eigentlich erst nicht, weil ich dann gesagt habe, okay, das habe ich schon in Dresden gemacht, und ich habe mich jetzt für einen anderen Weg entschieden, und dann haben sie mich da quasi trotzdem überredet, und dann hat es mir wieder erstaunlich viel Spaß gemacht, und dann bin ich halt wieder so reingekippt und habe mich so reingetigert, habe die ganzen Trainerausbildungen gemacht, und irgendwann bin ich dann einfach vor der Entscheidung gewesen, was will ich jetzt hauptberuflich machen? Und habe ich mich dann gefragt, so Mittwochabend, was mache ich lieber? Gehe ich ins Kino oder schaue ich Champions League? Und da habe ich gesagt, ja, schaue lieber Champions League. Und da war für mich klar, dass ich Fußball als Profession beziehungsweise Beruf machen will, und dass einfach Film beziehungsweise Kino einfach so ein Hobby beziehungsweise eine Leidenschaft bleiben wird.
Du bist DFBA-Lizenztrainer, das heißt, du hast die Lehrgänge dann trotzdem in Deutschland besucht, oder warst du das schon nach Abschluss der Ausbildung in Dresden?
Na, also das ist auch wieder leider eine bisschen längere, kompliziertere Geschichte. Ich habe die erste Ausbildungsstufe in Dresden gemacht. Dann ist es halt schwierig gewesen, dass ich die Ausbildung in Österreich anerkenne. Also das heißt, ich habe da nochmal quasi angefangen, die ersten, also beiden, also Ausbildungen nochmal zu machen. Dann habe ich die B-Lizenz gemacht und wollte dann weiter die A-Lizenz machen. Das Problem ist dann gewesen, dass die A-Lizenz in Österreich von den Zugangskriterien also sehr schwer für mich möglich gewesen ist. Und dann habe ich das versucht halt in Deutschland zu machen. Das Problem ist, dass sie in Deutschland meine Ausbildungsstufen vorher wieder nicht anerkannt haben, was ein bisschen skurril gewesen ist, weil es ja eigentlich nur UEFA-B-Lizenz gewesen ist, aber da hatte der DFB so einen Sonderstatus. Das heißt, ich musste in Deutschland dann die B-Lizenz nochmal wiederholen und habe dann die A-Lizenz in Deutschland gemacht, weil dann die Zugangskriterien in Deutschland anders gewesen sind. Da ging es quasi nach der Abschlussnote, und in Österreich ist es so ein komplizierteres Punkteverfahren gewesen, wo dann die Spielerkarriere, der Grad der Trainerstation und so weiter mit reinzählt. Und es war dann halt einfach damals klar, dass ich das so schnell in Österreich nie schaffen kann. Und deswegen habe ich den Umweg in Deutschland gemacht, was aber grundsätzlich jetzt nie nachteilig gewesen ist, weil ich da eigentlich einen Einblick in beide Ausbildungssysteme bekommen habe. Und ich hatte auch ziemliches Glück, weil ich eigentlich auch bei beiden Lizenzen, also bei beiden Lizenzausbildungen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, recht renommierte Trainerkollegen gehabt habe. Also zum Beispiel bei der A-Lizenz, die habe ich mit Thorsten Frings und Stefan Leitl gemacht. Also das ist dann eher auch ungewöhnlich, dass man dann auch zwei Trainer, die es quasi bis in die Bundesliga schaffen. Und das ist natürlich einerseits cool gewesen, mit so einen Leuten gemeinsam die Ausbildung zu machen, und man lernt natürlich auch viel kennen und hört auch viele interessante Geschichten.
Kannst du ganz grob, was muss ich können, um eine A-Lizenz als DFB-A-Lizenz Trainer zu erhalten? Also was sind die Voraussetzungen?
Also die Voraussetzungen sind relativ einfach. Damals war es die Abschlussnote. Ich glaube, dass diese Bedingung gewesen ist, dass man mit 2,3 die B-Lizenz abschließen muss. Und wenn man das geschafft hat, kommt man in die A-Lizenz. Aber das hat sich jetzt mittlerweile geändert und ich bin jetzt auch nicht mehr 100% sicher, ob das jetzt bei 2,3 oder 2,5 gewesen ist. Aber es gab irgendwie so eine Mindestnote, die man schaffen muss. Und damit hat man die Voraussetzung, in die A-Lizenz zu kommen. Und je besser die Note gewesen ist, desto früher hat man dann die Möglichkeit, in die A-Lizenz-Ausbildung zu kommen.
Nun bist du sportlicher Leiter der Football School in Wien und Umgebung und bietest damit Feriencamps und Fußballkurse an. Wie kam es denn dazu und machst du das eigenständig, machst du das allein? Wie funktioniert das?
Also ich mache das nicht alleine. Also ich habe mit meinem Kollegen, dem Alex Schneider, vor 10 Jahren die Football School gegründet. Und wie es dazu kam, ist, ich habe ja bei Rapid und dem Wiener Fußballverband gearbeitet und da hat man natürlich auch viele Sachen gesehen, die man vielleicht besser machen kann oder die vielleicht nie so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und da ist dann halt einfach so die Idee gewesen, dass da also eine Nische ist, also speziell bei den Fußballcamps. Also wie haben Fußballcamps in der Vergangenheit funktioniert? Das meist entweder ein Testimonial seinen Namen hergegeben hat oder eine große Marke. Und das dann das abgewickelt hat. Oft ist dann die Qualität dazu nie so passend gewesen, plus dass es halt sehr hochpreisig gewesen ist. Und da haben wir uns dann halt einfach überlegt, okay, wir könnten ja ein Angebot machen, wo es einen besseren Inhalt, eine bessere Qualität hat. Und genau, das haben wir dann einfach gemacht und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Und das haben wir dann versucht, stetig weiterzuentwickeln. Und dann ist aus dem Zufall sind noch Fußballkurse dazugekommen. Also das heißt, wir sind jetzt mittlerweile auch einer der größten Fußballkursanbieter in Wien und im angrenzenden Niederösterreich und so hat sich das entwickelt.
Kannst du das zu den Fußballkursen sagen? Also ich nehme an, das ist wie so eine, also das ist dann eine Regelmäßigkeit, während die Feriencamps, wie es der Name schon sagt, schwerpunktmäßig auf die Ferien beschränkt ist, geht es hier um regelmäßige Angebote, richtig?
Genau, richtig. Das ist in erster Linie ein Breiten, also ein Fußball-Breitensportangebot, wo die Zielgruppe Anfänger sind. Also wir haben speziell auch ein großes Kindergartenangebot und Volksschüler. Und wie gesagt, Zielgruppe sind vor allem Kinder und Eltern, die sagen, ich will das weniger leistungsorientiert machen, ich will Fußball als Hobby mit Spaß betreiben. Und da versuchen wir das halt einfach in einem guten, vernünftigen Rahmen zu organisieren und da halt einfach ein niederschwelliges Fußballangebot zu schaffen, was trotzdem in einem sehr motivierenden, kindgerechten Rahmen stattfindet, wo die Kinder halt behutsam an den Fußball herangeführt werden und wenn sie da Interesse haben, dass sie dann vielleicht das auch als Hobby für ihr Leben entdecken und das in Zukunft weitermachen wollen.
Du hast das Engagement bei Rapid angesprochen. Wenn ich das richtig gefunden habe, hat das im Juli 2013 begonnen. Wie kam es denn dazu?
Na, es kam dazu, dass ich eine Stelle gesucht habe, wo ich mich im Leistungsfußball engagieren kann. Und da habe ich einfach gesehen, dass bei Rapid ein Potenzial da ist. Also meine Einschätzung damals ist der Bereich Scouting schon ein Entwicklungsbereich gewesen, wo ich dachte, meine größten Chancen sind da bei Rapid reinzukommen, wenn ich mich da auf einen Entwicklungsbereich konzentriere und habe mich damals beworben und halt auch so ein Konzept ausgearbeitet und das wurde als gut befunden und da durfte ich dann quasi als Scout für einen U7- bis U10-Bereich starten. Und dann haben sie nach 4 Monaten schon gesagt, ah, okay, seitdem ich da bin, ist eine gute Verbesserung erzielt worden und ob ich nicht so den unteren Bereich koordinieren kann. Und dann ist es halt quasi immer sukzessive quasi mehr geworden. Also zuerst dann die Akademiemannschaften, dann auch die zweite Mannschaften. Dann haben wir generell auch so ein Scouting-Team aufgebaut. Genau, also das einfach Stück für Stück einfach entwickelt.
Warum war das Engagement dann nach 4 Jahren zu Ende?
Na, ich würde sagen, es ist eine andere sportliche Leitung gekommen, so wie es im Fußball dann ist, hat das dann nie mehr zusammengepasst und dann hat man eigentlich mehr gegeneinander als miteinander gearbeitet und dann ist man halt einfach zum Schluss gekommen, dass es dann besser ist, wenn man getrennte Wege geht.
Nun hast du ja aber gerade durch deine Fußballkurse und Camps sehr, sehr viel Erfahrung im Bereich Nachwuchsfußball. Und ich würde gerne noch ein bisschen darüber mit dir reden wollen. Wir haben häufig Berichte über Eskalationen im Nachwuchsfußball beziehungsweise sehr unschöne Begleiterscheinungen. Hast du das auch selbst erlebt?
Ja, also ich habe es leider erlebt und erlebe es immer wieder.
Was sind die Ursachen für Dinge, die wir ja so irgendwie, wenn man das nüchtern betrachtet, überhaupt nicht verstehen kann, dass da teilweise Eltern eskalieren so am Rande? Was sind da so die großen Problemfelder?
Das ist eine gute Frage. Also genau kann ich es natürlich jetzt auch nicht sagen, aber es gibt also natürlich einige Mutmaßungen. Also das Erste ist generell, dass beim Fußball, also die Art und Weise, wie miteinander kommuniziert wird, sehr viel emotionaler ist als in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist einfach, dass von dieser Emotionalität, also aus dieser Emotionalität leiten sich halt einfach viele Sachen ab. Und speziell, wenn dann quasi noch Frust dazu kommt, also das heißt, wenn man enttäuscht über Niederlagen ist, also versucht man dann auch irgendwie sich da quasi frei zu machen von dem Ärger. Und das ist dann halt oft auch der eigene Verein. Und wenn dann noch Alkohol dazu kommt, dann verstärken sich diese Sachen. Plus, dass natürlich jetzt im Amateur- bzw. Kinderfußball jetzt nicht so eine Organisationsstruktur gegeben ist wie im Erwachsenenbereich. Und dann schaukelt sich da viele Sachen halt auf. Und diese ganzen kleinen Dinge führen dann halt einfach dazu, dass es halt regelmäßig immer wieder also zur Eskalation kommt.
Ich nehme an, die Schiedsrichter haben halt eine relativ geringe Chance, da irgendwie entgegenzuwirken, weil sie teilweise gar nicht gibt in den Unterrichtsbereichen und weil sie da eben auch kaum Möglichkeiten haben, gegen so eskalierende Begleiterscheinungen oder dem irgendwas entgegenzusetzen.
Genau, also du sagst es richtig, also im unteren Bereich gibt es jetzt keine offiziellen Schiedsrichter. Also was natürlich dann schon oft auch so das Problem beschleunigt, weil es dann ein Elternteil ist oder ein Co-Trainer. Und gerade wenn der dann eine Fehlentscheidung macht, dass das dann von den anderen, oder von den gegnerischen Eltern dann einfach als Vorsatz gewertet wird und wo sich dann schon mal so ein bisschen die Emotionen hochschaukeln und es halt einfach keine neutrale, objektive Instanz gibt. Aber nicht nur dort, wo es keine Schiedsrichter gibt, kommt es zur Eskalation. Also auch dort, wo es Schiedsrichter gibt, gibt es genügend Eskalation. Und da ist halt einfach das Hauptproblem, dass die Schiedsrichter teilweise auch überfordert sind. Also wir haben das auch selbst jetzt im Nachwuchsbereich, dass man einfach Schiedsrichter hat, die zu jung sind, die zu wenig erprobt wären. Und wenn man sich dann auch mit dem Schiedsrichterkollegium bespricht, klagen die auch darüber, dass es eigentlich kaum Schiedsrichter gibt, dass es zu wenig Schiedsrichter gibt. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen das Problem, wenn es zu wenig Schiedsrichter gibt und man über jeden Schiedsrichter dankbar sein muss, steigt damit natürlich auch automatisch nicht die Qualität.
Wo kann man ansetzen? Was muss vielleicht sogar anders werden aus deiner Sicht?
Na, es gibt viele Bereiche, wo man bei diesem Problem halt ansetzen kann. Grundsätzlich finde ich, wäre das eine Aufgabe vom Verband. Aber da sehe ich halt wenig Bemühungen. Also das ist eher auch, was ich immer ein bisschen beklage oder kritisiere, dass jetzt, also in unserem Fall, also dass der Wiener Fußballverband oft wie ein Kontrolleur uns begegnet, beziehungsweise ein wie so ein Park-Sheriff, der kontrolliert und straft, aber halt eigentlich so gut wie nichts proaktiv macht, also wo vielleicht Sachen angegangen werden, wo Lösungen ausgearbeitet werden, wo gemeinsam an diesem Problem gearbeitet wird und wo der Verband als Dienstleister gegenüber den Vereinen auftritt. Also das ist meiner Meinung nach nicht gegeben und das wäre schon mal ein erster Schritt, wenn man das halt verändern würde und wenn sich der Verband für diese Probleme auch zuständig fühlen würde und nicht, indem man halt Probleme sanktioniert in Form von Strafen, sondern dass er halt proaktiv sich Gedanken über Lösungen macht und die gemeinsam auch mit dem Verein auf Augenhöhe ausarbeitet. Also das wäre ein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man natürlich auf allen Ebenen arbeiten muss. Man muss Aufklärung mit den eigenen Trainern machen. Man muss viel Elternarbeit leisten. Also ich denke, auch die Schiedsrichter haben ein großes Entwicklungspotenzial. Also da gibt es genügend Ebenen, wo man halt ansetzen kann. Aber das ist natürlich auch immer die Frage, also welche Ressourcen habe ich dann also dafür zur Verfügung? Und in weiterer Folge sind ja auch viele Probleme auch ein infrastrukturelles Problem. Also das heißt, gerade bei den Nachwuchsspielen, wenn die Eltern halt sehr dicht an den Spielfeldern dran sind, wenn die sich nie an Absperrungen halten und so weiter, also da gäbe es ja auch viele Sachen, wo man automatisch schon mal einfach Barrieren schaffen könnte, damit sich Sachen nicht so schnell hochschaukeln und damit es nicht so schnell eskaliert.
Neben dem Nachwuchsfußball wollen wir natürlich heute über 1210 Wien reden. Du bist, wenn ich das richtig gelesen habe, Clubmanager, aber fangen wir vielleicht mal ganz vorne an, insbesondere für die Hörerinnen und Hörer aus Deutschland. Kannst du den Namen Zusatz 1210 erklären?
Genau, also kann ich gerne erklären. Also wir haben den Verein vor 5 Jahren übernommen. Also wir ist, also meine Frau und ich. Und das Kuriose daran gewesen ist, dass wir jetzt keinen gesunden Verein übernommen haben, sondern im Gegenteil einen hochverschuldeten Verein und wo viele Sachen schon auch in sich zusammengebrochen sind. Und wir haben uns natürlich dann auch überlegt, was können wir machen. Und vor allen Dingen, was ganz offensichtlich gewesen ist, dass wir von den Namen weg mussten, weil mit den ehemaligen Namen haben sehr viele einfach schlechte Erinnerungen assoziiert. Und da haben wir natürlich lange drüber nachgedacht, bis der Zufall irgendwann gekommen ist, dass wer den Vorschlag gesagt hat, warum nennen wir den Verein die 1210 Wien? Weil 1210 Wien ist die meisttätowierteste Postleitzahl in Österreich. Und die Idee haben wir eigentlich ziemlich gut gefunden. Und das war dann, die Entscheidung, wo wir das genommen haben. Plus, dass es für uns auch ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal gewesen ist, weil es eigentlich zumindest für uns keinen anderen Verein gibt, der aus der Postleitzahl besteht. Und für uns war auch so ein bisschen die Idee, dass wir uns als sozialer Verankerungspunkt im Bezirk sehen wollen und dass wir natürlich auch ein bisschen damit spielen wollten, dass der Bezirk den gleichen Namen hat wie wir als Verein.
Der 21. Bezirk gilt nicht zwingend als der attraktivste aller Bezirke, aber man sagt nach, dass die Bewohner dieses Bezirks eine sehr, sehr große Verbundenheit zu ihrer Heimat haben. Was ist denn das Besondere am 21. Bezirk?
Also ich finde den 21. schon also sehr, sehr, sehr lebenswert und sehr schön. Was das Besondere am 21. Bezirk ist, dass man wahrscheinlich eine sehr klare Vorstellung hat, was es ist. Bei vielen anderen Bezirken wüsste man das jetzt wahrscheinlich nicht. Und ja, das Besondere ist, dass sich der Bezirk eigentlich ganz gut durchmischt und dass ich im Bezirk auch sehr viel Entwicklungspotenzial sehe und dass sich da auch irrsinnig viel tut, vor allen Dingen jetzt die letzten 5 Jahre, seitdem ich das quasi hautnah miterleben kann.
Für diejenigen Besucher und Sucher von Wien, die den 21. Bezirk jetzt nach dieser Podcast-Episode mal unter die Lupe nehmen, neben eurem Sportplatz, welche Orte sollte man unbedingt gesehen haben und besucht haben?
Naja, also das Wichtigste wäre auf jeden Fall mal unseren Sportplatz. Also das ist mal klar die Nummer 1. Also, was natürlich dann auch sehr schön ist, die alte Donau, also viele, also alte Donau bzw. Donauinsel, da gehört ja auch große Teile zu Floridsdorf. Was ich auch total mag, sind die Heurigenstraßen bzw. der Biesamberg. Genau, das wären jetzt mal so die beiden Orte, die ich am schönsten finde.
Du hast schon gesagt, im Herbst 2019 hast du und deine Frau diesen Verein quasi übernommen. Trotzdem muss da ja irgendwie eine Vorgeschichte gewesen sein. Also wie kam es denn dazu, dass du und deine Frau auf den Weg gegangen seid, euch einen Verein gesucht habt? Also was ist die Geschichte davor, dass so etwas passiert?
Die Vorgeschichte ist relativ einfach, weil wir haben ja die Football School gehabt. Und da ist es ja so gewesen, dass das Kursangebot immer größer geworden ist und dass wir immer mehr, also nochmal zur Wiederholung, die Football School ist ein Breitensportangebot. Und da haben wir immer mehr auch die Frage bekommen, wir würden das intensiver machen. Gibt's welchen Verein könnt ihr quasi empfehlen, wo ihr hingeht? Und nachdem wir einen sehr starken Grundlagenbereich haben, also sehr viel Kindergartenangebot, also was jetzt auch nie unaufwendig ist, Kinder an den Fußball heranzuführen, haben wir das natürlich irgendwie auch ein bisschen schade empfunden, dass wir gesagt haben, okay, jetzt, wenn die Kinder quasi herangeführt worden sind und wenn es jetzt eigentlich richtig losgeht, dann gehen die zu einem anderen Verein, plus dass wir jetzt auch die anderen Vereine jetzt auch nie so gut kennen und dass es natürlich dann auch nie so einfach ist, das zu empfehlen. Und da war halt schon der Wunsch da, dass man auch ein Angebot Richtung Leistungsfußball hat, plus natürlich auch eine eigene Infrastruktur. Und da haben wir uns umgeschaut und gesucht. Und das war dann irgendwann, hat es mal wer im Nebensatz gesagt, dass die da Probleme haben und dass sie das dann gerne abgeben wollen. Und dann ist es halt zu Gesprächen gekommen und dann ist es relativ schnell gegangen.
Hast du dich einmal mit der intensiven Geschichte des Vereins auseinandergesetzt, der längeren Geschichte?
Habe ich sehr, sehr wohl. Wir hatten ja auch letztes Jahr 110-jähriges Jubiläum und da gibt es total spannende Sachen.
Kannst du so ein bisschen berichten?
Was auf jeden Fall auch interessant gewesen ist, dass der Verein, so wie wir es jetzt deklariert haben, schon sehr lange in Ausbildungsverein gewesen ist, also immer schon ein Augenmerk auf den Nachwuchs gelegt hat. An den ersten Jahren gab es, glaube ich, auch mal einen Nationalspieler, also der, glaube ich, dann also in Frankreich Nationalspieler geworden ist, wenn dem das stimmt. Und vor allen Dingen, was ich spannend fand, dass die Vereine ja auch mit Landhaus zusammenhingen und dass es früher eine Urlaubssektion gab. Und da gab es am Erlaufsee, das gibt es auch heute noch, ein Haus am See, wo man quasi Urlaub machen kann. Und als ich das gesehen habe, haben wir natürlich quasi geschaut, ist das noch im Vereinsbesitz? Haben wir jetzt auf einmal ein schönes Haus am See? Aber leider wurde die Sektion quasi abgesplittet und es gibt leider keine Urlaubssektion mehr, wo man zum Erlaufsee fahren kann.
Ich bin Richard Tukowitsch sehr dankbar, der ja die Geschichte des Fußballs in Österreich immer wieder gern analysiert. Und der kommt letztendlich auf vier Vereine, die irgendwie in die Geschichte gehören. Das ist zum Anfang der SC Nordwien, wie du das gesagt hast, 1912 gegründet als erster Jedlersdorfer SK und dann später eben SC Nordwien wurde. Dann die ISS Admira, die dann irgendwann mit Nordwien fusioniert hat. Dann die von dir genannte Männersektion des USC Landhaus. Landhaus ist zumindest denjenigen Fußballfans in Österreich bekannt, insbesondere für ihr Engagement im Frauenfußball. Und aber auch hier gab es eine Fusion und ganz zum Schluss kam dann noch ASK Brigittenau Marischka dazu. Und so, dass dann 2009 die große Fusion zu Admira Technopool gab, die dann eine ganze Zeit lang gespielt haben. Dann gab es zum Mauerwerk Sport Admira, die unglückliche Abkürzung als Mauerwerk SA. Und dann ist das passiert, was du gesagt hast. Eine Zeit lang war man dort noch so ein Farmteam und dann gab es dann letztendlich den FC Mauerwerk, die Spielberechtigung eines anderen Vereins übernommen hat. Und so war dann irgendwann 1210 Wien geboren. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Habt ihr da eine Chronik veröffentlicht rund um diese euer Jubiläum? Oder waren dann doch nicht so viel Informationen verfügbar? Das ist ja, glaube ich, sehr weit verstreut dann letztendlich auch.
Wir haben in dem Sinne keine Chronik gemacht. Wir haben eine Ausstellung gemacht und haben dazu ein Ausstellungsheft gemacht. Aber so ein Thema ist, also die Idee der Ausstellung ist halt auch gewesen, dass für uns die Geschichte wenig greifbar und wenig überliefert gewesen ist und dass wir versucht haben, dann eher auch so die Ausstellung anhand von Geschichten, die jetzt aktuell da sind, beziehungsweise von Leuten, die sie quasi erlebt haben, das quasi zu rekonstruieren und da quasi eher so einen unmittelbareren Ansatz gewählt haben, wie wir dieses Jubiläum erzählen, also eher ein bisschen unklassisch.
Aber ihr schreibt eine ganz neue Geschichte und dazu gehört es eben auch, dass deine Frau, wenn ich das richtig verstanden habe, die Obfrau des Vereins ist und für das Kulturelle zuständig ist. Und das musst du dann doch den Hörerinnen und Hörern erklären. Wie geht das Kulturelle in diesem Fußballverein auf und wie wird das integriert?
Genau, also so wie du sagst, also meine Frau ist Präsidentin vom Fußballverein. Und sie ist auch künstlerische Leitung vom Kulturverein. Und die Idee ist einfach, dass wir versuchen, die beiden Welten miteinander zu verbinden. Und wir haben ja einfach das Thema, dass wir, von der Lage sind wir in einer relativ strukturschwachen Region. Also das heißt, wir haben viele einkommensschwache Familien. Wir haben auch einen sehr hohen Migrationsanteil und wir haben auch städtepolitisch das Thema, dass halt wenig Kunst- und Kulturangebot in der Peripherie stattfindet. Und genau aus dieser Problemstellung heraus haben wir versucht, einfach auch eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und das Problem, also die Lösung ist, dass wir einfach ein niederschwelliges Kulturangebot dort anbieten, wo einerseits schon Leute sind und wo wir versuchen wollen, einfach diese Flächen, die wie gesagt existieren, einfach versuchen zu bespielen und das halt möglichst intelligent, indem man halt beide Welten miteinander verknüpft.
Wie nimmt der Stadtteil die Aktivitäten an?
Also ich denke, dass der Stadtteil das sehr positiv wahrnimmt, aber es ist natürlich jetzt so, dass sich die Sachen auch etablieren müssen, dass die Leute aufmerksam müssen und auch merken müssen, dass da quasi was stattfindet. Und wir sind ja jetzt auch in einem Stadium, wo wir noch sehr viel Grundlagenarbeit machen müssen. Ich denke, der erste Schritt ist jetzt uns schon mal gelungen, dass viele Leute auf uns aufmerksam geworden sind, dass sie wissen, dass es ein Programm gibt. Und jetzt müssen wir einfach die nächsten Schritte schaffen, dass wir einfach ein regelmäßiges Programm haben, dass wir eine kontinuierliche Community aufbauen, dass vor allen Dingen die Community sich auch beteiligen kann. Genau, das sind die Themen, mit denen wir dann zu tun haben, beziehungsweise was auch die Zielsetzungen für die nächsten Zeiten sind.
Wie ist denn das bei den Kulturschaffenden, die da angefragt werden? Können die sich immer gleich vorstellen, auch auf einem Fußballplatz zu performen oder gibt es da auch kritische Nachfragen oder Skepsis zumindest?
Also bisher eher weniger, also eher im Gegenteil, dass die Leute das eigentlich ziemlich cool finden und dass es halt eher was Außergewöhnliches ist. Und das merken wir halt, dass wir darüber punkten können, dass es halt was Originelles, was Ungewöhnliches ist und dass wir im Gegenteil eher teilweise auch Leute bekommen, die für uns zu groß wären, weil die einfach das Projekt halt cool finden und die Idee, also sich mit der Idee identifizieren können. Also es ist eher ein Vorteil als ein Nachteil.
Kannst du das kulturelle Programm, was ihr oder euer Angebot so ein bisschen bebildern? Also was muss ich mir da aktuell so vorstellen, was ihr probiert habt, was ihr regelmäßig anbietet?
Genau, ich will natürlich jetzt noch nie alles verraten für dieses Jahr, weil wir jetzt mit dem Programm erst rausgehen, aber ich kann ja mal einen Rückblick Von den letzten Jahren sagen, also wir hatten einen sehr starken Veranstaltungsschwerpunkt, vor allen Dingen mit Konzerten. Da war letztes Jahr auf jeden Fall das Highlight, das Eröffnungskonzert mit Voodoo Jürgens und der Band Efeu davor. Und wir haben halt allgemein da auch eine Konzertreihe gehabt, wo wir das versucht haben zu kontrastieren, einerseits mit Hip-Hop an Platz und Wiener Lied, wo wir genau gesagt haben, das sind beides Elemente, die bei uns am Platz stattfinden. Also einerseits diese Heurigenstraße, die direkt vom Platz hinten losgeht und direkt in der Mitterhofer Siedlung, quasi im Ghetto quasi endet, und wo wir halt versuchen wollen, auch diese beiden Welten am Fußballplatz wieder zu spiegeln und das halt in der inhaltlichen Gestaltung. Zusätzlich haben wir auch Performances gehabt, beziehungsweise Theateraufführungen. Also eine große Veranstaltung ist zum Beispiel das Theater im Bahnhof gewesen, die bei uns die Performant Menschenmarkt gemacht haben und das speziell für Floridsdorf adaptiert haben. Da war es quasi möglich, dass man in verschiedenen Stationen am Fußballplatz angepasst an uns so seinen sozialen Aufstieg erspielen konnte. Wir werden jetzt auch eine 5-Jahres-Kooperation mit den Wiener Festwochen werden stattfinden. Einerseits, wo da jedes Jahr auch im Rahmen der Festwochen ein Theaterprogramm bei uns am Platz stattfindet. Gleichzeitig sind wir auch da mit inkludiert in den Beteiligungsprozess, der bei den Wiener Festwochen stattfindet. Also das sind verschiedene Sachen, die bei uns stattfinden. Und natürlich auch Fotoausstellungen, Kunstausstellungen. Das wäre jetzt mal so in Kürze zusammengefasst, was so die Sachen sind, auf die wir uns bisher konzentriert haben.
Und was ich immer mit eurem bzw. deinem Verein in Verbindung bringe, ist der Scheiberl Cup. Kannst du vielleicht dazu ein bisschen das denjenigen Hörerinnen und Hörern, die es nicht kennen, vorstellen, und diejenigen Hörerinnen und Hörer, die es kennen, sagen, wann wartet die nächste Ausgabe auf Wien?
Naja, also um das mal ganz objektiv zu sagen, ist der Scheiberl Cup das coolste Kleinfeldturnier in Österreich, was jetzt in die vierte Auflage geht. 22. Juni ist da der nächste Termin. Da können sich interessierte Mannschaften auch noch anmelden. Und das ist bisher eine Kooperation mit dem Balestra, mit uns gewesen. Dieses Jahr ist das Flug noch dabei. Und was ist das Besondere daran? Dass man einerseits natürlich Fußball spielen kann, wie bei anderen Fußballturnieren auch, aber dass wir coole Konzerte haben. Dieses Jahr gibt es natürlich dann auch noch Public Viewing mit EM-Spiel. Und was dieses Jahr auch neu ist, dass es eine Afterparty im Flug gibt. Man muss auch dazu sagen, dass Flug, so wie wir, auch Kulturankerzentrum sind, und das ist auch die Idee, dass die Kulturankerzentren sich auch verstärkt untereinander vernetzen wollen und wir auch mehr Veranstaltungen gemeinsam machen wollen. Und das wäre dann so der erste Schritt dafür.
Der Balestere oder die Balestere-Redaktion ist auch regelmäßig mal bei euch am Platz. Ich glaube, gerade zu den Redaktionskonferenzen sind wir so Bilder in Erinnerung. Gibt es da eine Beziehung?
Genau, also es gibt schon eine sehr lange, also gepflegte Beziehung. Also zum Balestra, also einerseits habe ich selbst mal für den Balestra geschrieben, und das ist einfach so ein Kontakt gewesen. Also der Kontakt ist nie abgerissen, und der Scheibel Cup ist ja dann vor allem darüber entstanden, weil der Balestra finanzielle Probleme gehabt hat und hat quasi ein Ausschreiben gemacht. Und dann war ja so die Idee, dass wir gesagt haben, wir können diesen Scheibel Cup stattfinden lassen, und das Nenngeld geht zum Balestra. Das ist jetzt nach wie vor so, obwohl sie jetzt, glaube ich, nie mehr so wirtschaftliche Probleme wie damals gehabt haben. Bloß, dass, wie du sagst, der Balestra bei uns die Redaktionsklausuren hat, und was man auch schon, also jetzt kann ich schon doch ein bisschen spoilern, wir werden auch unter anderem mit dem Balestra gemeinsam das erste Fußballfilmfestival im September bei uns am Platz haben. Und das ist natürlich dann quasi auch aufgelegt, dass der Balestra da in irgendeiner Form, in dem Fall als Medienpartner, dabei ist.
Das klingt doch ganz fantastisch. Dann lass uns noch mal ganz zum Abschluss etwas über den sportlichen Bereich reden. Wie viele Nachwuchsmannschaften habt ihr aktuell im Verein?
Wir haben von U7 bis U18 alle Mannschaften. Und bei den unteren Teams haben wir auch B-Teams.
Gibt es eine Herrenmannschaft bei euch?
Bei uns gibt es normal die Kampfmannschaft, die spielt in der Oberliga B.
Und der Bereich Mädchen- und Frauenfußball?
Der findet bei uns aktuell noch nicht statt. Also wir hatten jetzt eh versucht, das Thema anzugehen und wir haben daran teilgenommen an dem Projekt UEFA Playmakers, was so ein Projekt vom ÖFB gewesen ist. Das Problem ist einfach gewesen, dass wir jetzt aktuell bei uns nicht so die Ressourcen haben, das Projekt abzuwickeln. Deswegen haben wir uns mal entschieden, das vorübergehend auf Eis zu legen. Und man muss natürlich auch sagen, dass jetzt Luftlinie 800 Meter Admira Landhaus ist, die ja ein reiner, also Mädchen- bzw. Frauenfußballverein sind und wo man auch sagen muss, dass quasi in der Gegend das eigentlich sehr gut abgedeckt ist und wir einfach von den Kapazitäten einerseits, was die Personalressourcen anbelangt und natürlich auch von den Platzressourcen, da jetzt relativ ausgelastet sind und dass wir uns jetzt einfach entschieden haben, das jetzt nicht als unseren Schwerpunkt zu verfolgen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein wichtiges Thema und ich glaube auch, dass der Mädchen- und Frauenfußball ein irrsinniges Potenzial hat. Aber es ist natürlich jetzt, also man braucht natürlich auch eine Infrastruktur dafür und da muss man einfach sagen, dass der Mädchen- und Frauenfußball in Wien total unterrepräsentiert ist und dass es generell auch in Wien einen totalen Infrastruktur- und Sportplatzmangel gibt. Und wenn man nie mehr Platz hat, ist es natürlich auch schwer, einfach immer weiteres Angebot dazu zu machen.
Wenn wir uns in 5 Jahren wieder unterhalten, was müsste passiert sein, dass du mit der Entwicklung deines Vereins zufrieden bist, dass du sagst, das, was wir in den letzten 5 Jahren geschaffen haben, das ist alles perfekt?
Das ist eine gute Frage. Jetzt nicht so einfach zu beantworten, weil wir natürlich auch einige Projekte haben, wo wir von anderen abhängig sind oder wo man die Zukunft auch nie so prognostizieren kann. Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, dass wir jetzt so die bestehenden Infrastrukturprojekte, die wir jetzt hoffentlich ganz gut vorbereitet haben, dass wir die gut umsetzen, dass wir insgesamt die Struktur vom Verein verbessern und dass ich vielleicht jetzt mal weniger an konkreten Zielen festmache, aber dass wir uns einfach so den Spirit halt einfach beibehalten, dass wir einfach motiviert sind, dass wir innovativ sind, dass wir visionär sind und dass wir einfach auch uns nie scheuen, also so größere Ideen oder auch größere, also Projekte umzusetzen und dass wir uns einfach diesen Drive, den wir die letzten 5 Jahre gehabt haben, auch beibehalten werden und dass wir dann auch anfangen, die Früchte für unsere Arbeit also zu ernten, weil das ist natürlich jetzt so, speziell wenn man es auch auf Nachwuchsarbeit also runtermünzt, ist es natürlich so, dass wir in den 5 Jahren war es ja so, dass viele Spieler quasi den Verein verlassen haben, wir mussten neue Spieler holen, wir wurden zwangsabgestiegen, dann war 2 Jahre Corona, jetzt sind wir dann im ersten Jahr nach Corona aufgestiegen, jetzt werden wir den Aufstieg knapp verpassen, das heißt, Ziel wäre nächstes Jahr dann aufzusteigen, beziehungsweise dann auch in die WV-Liga weiterzukommen, die Infrastruktur weiterzuentwickeln, generell auch das, wie der Platz aussieht, das weiterzuentwickeln, dass wir auch sagen, wir wollen halt noch viel mehr auch als Kunst- und Kulturverein wahrgenommen werden. Also dass wir auch schon eine Vision, dass wir sagen, man kommt am Fußballplatz und ist da quasi in einem Freiluftmuseum. Also das, was man einerseits nie am Fußballplatz erwarten würde und zweitens noch viel weniger in Floridsdorf erwarten würde. Und dass wir einfach die Marke 1210 einfach weiterentwickeln, coole Projekte machen, wo Leute aus dem Bezirk sich damit identifizieren können, daran teilnehmen. Und dass es halt einfach also lebendig ist. Und das wäre jetzt für mich weniger Also das wäre für mich viel wichtiger, als zu sagen, jetzt mit der Kampfmannschaft müssen wir in der und der Spielklasse oder was auch immer sein, sondern dass wir einfach uns im Gesamten halt gut weiterentwickeln.
Wer sich über 1210 Wien weiter informieren möchte, nachdem er diese Episode gehörte, wo findet er weitere Informationen? Wo kann er euch folgen? Wo kann er sehen, wie sich der Verein weiterentwickelt?
Na, am einfachsten ist auf unseren Social Media Kanälen zu schauen. Auf Instagram und TikTok. Wer mit uns Kontakt aufnehmen will, kann das über die Webseite oder einfach per E-Mail oder per Telefonnummer.
Und dann bleibt mir nur zu sagen, dass wir natürlich diese Links auf die Internetseite und auch die Auftritte in den sozialen Medien in den Sendungsnotizen hinzufügen werden und dir zu danken für deine Zeit und deine Antworten auf die Fragen von mir und dir und eurem Verein eine gute Zukunft zu wünschen. Vielen Dank, Vincent.
Ja, vielen Dank.
Von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.